Ich habe euch heute Morgen gar nichts mitgebracht. Normalerweise bringe ich ja immer was mit. Ne? Ich habe mir auch zum Ziel genommen, bis dass ich aufhöre, mal zu predigen, meinen ganzen Hausstand mal vorgestellt zu haben. Aber ich habe euch heute nichts mitgebracht, außer meine Hände. Die Zettel, auf denen meine Predigt steht, und viel Lust, euch zu erzählen von dem Thema, wo man sich fragt, hä, worüber sind wir denn da gestolpert? Es gibt ja einen Unterschied zwischen Gewohnheit und Sachen, die richtig Fundamente sind. Gewohnheiten, die vielleicht sogar prägend sind oder ganz eigenartig, und Sachen, die wirklich ganz, ganz wichtig sind und zentral für unser Leben. Ein Beispiel für eine Gewohnheit, viele von uns kennen ja Gott und wir nennen uns Christen. Das heißt, wir haben unsere eigenen Gewohnheiten, wie jedes Volk. Meine Frau und ich, wir sind, als wir kurz verheiratet waren, zum Beispiel in die Niederlande gezogen. Da gab es vorher ein interkulturelles Training durch meinen Arbeitgeber. Und bei diesem interkulturellen Training haben wir so zentrale Gewohnheiten kennengelernt. Zum Beispiel ist es in der Niederlande, in vielen Gruppierungen dort, man darf ja immer nicht so mega generalisieren, zu Recht, üblich, dass wenn man zum Kaffee zusammenkommt oder abends zur Kleingruppe, dass dann die Hausfrau mit der Keksdose rumgeht und jedem einen Keks gibt. Ach, kleine Kinder dürfen auch zwei. Geht die Keksdose zu und wieder in den Schrank. Ich weiß nicht, wie das so in der Viva Group normalerweise bei euch läuft, aber es sind andere Gewohnheiten. Aber es ist auch nur eine Gewohnheit. Es ist nicht das, was zum Beispiel die Niederlande ausmacht. Jedes Volk, jedes Kind, jedes Volk, jede Kultur hat eigene Gewohnheiten. Aber manche Sachen kann man auch nicht weglassen. Das macht uns aus. Und so ist es auch bei uns als Christen. In der Serie Fundamente stellen wir uns die Frage, was ist wirklich zentral für unseren Glauben? Was kann man eben nicht weglassen? Was ist nicht abhängig von Zeit, von Kultur, ob wir Niederländer, Deutsche, Italiener, Ukrainer sind? Sondern was ist zentral für unseren Glauben, egal wie wir aussehen, wo wir stehen? Was sind Fundamente und worauf kann man ein solides Glaubensleben aufbauen? Lothar hat ja schon beim letzten Mal den Text aus dem Hebräerbrief vorgelesen. Hebräer Kapitel 6. Dort heißt es, weil uns nun aber daran liegt, dass wir im Glauben erwachsen werdet. Entschuldigung, ich lese nochmal von vorne. Weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir uns nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern wollen uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Wir wollen nicht von neuem über Dinge reden, die das Fundament bilden. Das wollen wir dieses Mal schon. Über die Abkehr von Taten, die letztlich zum Tod führen. Über den Glauben an Gott. Über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen. Und über die Handauflegung. Über die Auferstehung der Toten. Und über das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Der Hebräerbriefschreiber will nicht mehr über diese Fundamente sprechen, weil er denkt, jetzt wird es mal Zeit, andere Themen. Wir machen das aber mal. Wir sprechen über diese Fundamente. Der ursprüngliche Titel meiner Predigt hieß tatsächlich Handauflegen und Taufen. Jetzt habe ich die Woche Lothar angerufen und gesagt, Lothar, ich schaffe das nicht. Innerhalb so kurzer Zeit, ich kann nicht über beide Sachen predigen. Das passt nicht rein. Lothar wird darum das Thema Taufen im Podcast aufgreifen, sodass ihr da nochmal reinschauen könnt, Taufen und Waschung. Und ich mache heute Handauflegungen. Denn einigen von euch ist ja aufgefallen, wenn wir hier zum Beispiel in der Ecke beten oder wenn wir Menschen in die Gemeinde aufnehmen, dann legen wir ihnen die Hände auf. Machen wir so, wir gehen gleich drauf ein. Warum? Ich habe nämlich bin tatsächlich drüber gestolpert. Ich mache seit 30 Jahren Kindergottesdienst, Kindergruppen. Und ich habe noch nie in einer Kindergruppe oder ein Thema über Handauflegung gemacht. Ne? So Grundlagen des Glaubens. Man sollte denken, das gehört ja in den Kindergottesdienst. Oder auch selbst, ich habe noch nie, also für mich eine absolute Premiere, wenn ich nachher meine Predigt selber anhöre, das ist die erste Predigt über Handauflegen, die ich dann hören werde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin über das Thema tatsächlich gestolpert. Was? Das ist ein Fundament des Glaubens? Was ist das überhaupt? Warum ist das wichtig? Ist es was Magisches? Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns mal die Zeit nehmen, das anzuschauen, zu erklären, was machen wir da, warum machen wir das, warum sollten wir das tun und warum sollten wir es mehr tun? Und für euch, die noch nicht so lange am Start sind mit Jesus, ich glaube, euch sind wir auch schuldig zu erklären, was machen wir überhaupt? Was gehört dazu? Warum legen wir überhaupt Hände auf? Also sagen wir los, Hände auflegen. Ich hatte schon erwähnt, es ist aufgefallen, als ich vor dem Gottesdienst haben die lieben Menschen, die mit dem Gottesdienst so in der Organisation und der Durchführung betraut sind, mir auch die Hände aufgelegt, mich gesegnet für die Predigt. Wenn man hier nach vorne kommt und Gebet möchte, legen wir die Hände auf. Und es ist ja so, es ist ja nicht so, dass wir einander nie berühren, oder? Also, wenn ein lieber Freund hier reinkommt, wir umarmen ihn, wir schütteln einander die Hände. Ich meine, der Gottesdienst läuft jetzt ein paar Minuten schon, aber davor habt ihr viele, viele Menschen selber schon berührt, angefasst. Ihr knuddelt eure Kinder, ihr umarmt eure Eltern. Wir sind alle Berührungsmenschen. Was macht also dieses Händeauflegen so besonders? Und warum sollten wir es tun? Der erste Grund ist, weil Jesus es getan hat. Die Jünger haben es getan und weil es uns in der Bibel immer wieder begegnet. Es ist nämlich eine symbolische Handlung. Ich werde kurz erklären, was ich damit meine. Davon, dass Gott uns berührt. Und das tut er durch Hände. Und an der Stelle will ich mal kurz innehalten, um darüber nachzudenken mit euch, warum eigentlich benutzt Gott unseren Körper? Ich bin auch heiser vom Singen, vom Lobpreis. Innerlich singen ist ja schön, aber es macht deutlich weniger Spaß. Unser Körper ist Teil unseres Glaubenslebens. Gott hat dich geschaffen mit Geist, Seele und Leib, mit Körper. Und Gott möchte nicht nur einfach erretten, irgendwas, was man nicht sieht, Geist und Seele, sondern er möchte auch unseren Körper benutzen, unseren Körper retten. Und das auch nicht irgendwann in der Zukunft. Wir sind keine Menschen, die glauben und warten, naja, dann lass uns mal schmöglichst bald in den Himmel gehen. Und dann sind wir da irgendwo körperlose Wesen, die da rumwabern und bis in alle Zeiten Harfe spielen auf der Wolke. Das ist nicht unsere Vision. Gott mag deinen Körper. Er hat ihn nämlich geschaffen. Er hat ihn geliebt. Er hat sich dabei was ausgedacht. Den Kindern erkläre ich im Kindergottesdienst immer, wir sind geschaffen als Erdenmenschen, gemacht aus Lehm, aus Erde. Gott mag unseren Körper und er will ihn gebrauchen. Nun ist es so, dass wir am Ende unseres Lebens natürlich sterben. Aber was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist nicht die Harfe auf der Wolke, sondern dass wir auferstehen und natürlich mit einem Körper. Und Gott gebraucht uns als gesamte Menschen mit unseren Gefühlen, mit unserem Geist, mit allem, was wir haben, inklusive unserer Hände, unserer Füße, mit dem, was wir singen, wenn unser Herz klopft vor Aufregung. Alles ist dafür da, dass wir es in Gottesdienst stellen, dass wir es gemeinsam feiern, dass Gott uns so gemacht hat. Und dazu gehört alles Mögliche. Gehört auch, dass wenn man traurig ist, mal so Salzwasser in die Augen bekommt irgendwoher, dass wir lachen, dass wir Musik machen, dass wir uns einfach freuen, dass wir Schmerzen fühlen, Mitleid fühlen. Und das fühlen wir ja nur, nicht nur innerlich in Gefühlen, sondern unser ganzer Körper ist davon betroffen. Und denkt mal nur an die Taufe, worüber ich heute nicht spreche. Wir taufen nicht einfach nur innerlich, sondern wir tun einen ganzen Menschen mit Geist, Seele und Leib und das Wasser. Und das ist wichtig und feiern die Auferstehung dann danach. Lothar, mehr dazu im Podcast. Ich bin hier ein bisschen durcheinander gekommen in meinem. So, genau. Es ist auch kein Wunder, Jesus ist ja körperlich auferstanden. Es ist kein Wunder, dass wir in Auferstehung glauben und sehen, dass Gott uns mag. Und dann, wenn wir Hände auflegen, dann ist es gar keine Überraschung zu entdecken, dass Gott unsere Hände benutzt, um Menschen zu berühren mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Segen. Und das nicht nur macht mit Zuspruch, was auch gut ist, sondern dass er unseren Körper benutzt, um die Menschen um uns herum zu bewegen, zu berühren. Ich habe euch da ein Beispiel zum Beispiel aus der Bibel gebracht. Ein ganz tolles Beispiel aus dem Matthäusevangelium. Jesus kommt nach einem ultralangen Arbeitstag nach Hause. Also ultralang. Das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Kann ich gar nicht vorlesen. So lang war der Arbeitstag. Und jetzt denkt man, Arbeit ist vorbei, schönes Essen, dann noch ein bisschen, vielleicht auch einfach ins Bett. Jesus. Aber Jesus ist nicht Jesus, wenn er nicht ständig gebraucht würde. Immer wieder gibt es Sachen, die er regeln muss, die er richten muss und er tut es gerne. Denn die Schwiegermutter von Petrus ist krank und hat Fieber. Und dort heißt es, und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank im Bett liegen. Und er berührte ihre Hand. Und das Fieber verließ sie. Da stand sie auf und diente ihnen. Er hätte einfach auch nur was sagen können, sprechen können. Das tut er in anderen Gelegenheiten auch. Aber ich finde es hier so schön zu sehen, dass Jesus diese Berührung des Gottes, die er ja wahrlich ist, wirklich auch macht mit seinen Händen. Er berührt sie, das Fieber verlässt sie und sie richtet sich auf. Wie schön. Und das ist nämlich so ein Markenzeichen von dem Handeln Jesu, dass es überall vorkommt. Sogar in der absurden Situation, als Jesus in Nazareth, seiner Heimatstadt ist, und alle sagen, ja, du sagst zwar, du bist der Sohn Gottes, ein Prophet oder so, aber du bist doch der Sohn vom Zimmermann. Lass mal stecken. Und die Bibel berichtet uns, der Unglaube in der Stadt war so groß, dass er gar nichts machen konnte. Außer Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund. Ehrlicherweise merke ich, wir als Kirche sind da noch ein bisschen unterwegs. Wir sind ja froh, wenn Kranke auflegen und sie gesund werden, was tatsächlich passiert. Aber das ist so das Mindestmaß, was passiert, wenn Jesus wirkt. Und es ist ein Markenzeichen von Jesus Christus, dass er Hände aufgelegt hat und Kranke werden gesund. Ich lese nochmal vor. Ein Prophet geht nirgendwo so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und seiner eigenen Familie. Er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Wo Jesus ist, legt er Hände auf und Menschen werden gesund. Im gleichen Evangelium gibt es eine andere Geschichte. Im Markus-Evangelium. Wobei im Matthäus-Evangelium gibt es die Geschichte auch. Gibt es eine andere Geschichte, die ich auch unglaublich schön finde. Jesus begegnet dem Aussätzigen. Und der Aussatz bedeutet, das sind verschiedene Hautkrankheiten, zum Beispiel auch Lepra. Und das Resultat in der damaligen Zeit, nicht nur in Israel, sondern anderswo auch, war, dass man diese Menschen von der Gesellschaft ausgeschlossen hatte. Lebenslange Quarantäne, es sei denn, sie werden gesund oder sie sterben. Ein furchtbares Schicksal. Es ist ja nicht so, dass dort damals Krankenversicherungen waren oder dass die Regierung dann Milliardenpakete auflegen kann, um solchen Menschen zu helfen oder Impfprogramme aufzulegen, sondern die Menschen waren alleine. Die Familie versuchte, sie über Wasser zu halten. Die mussten betteln natürlich mit Abstand. Ein furchtbares Schicksal. Und die Frage ist dann natürlich, gehöre ich noch dazu? Bin ich noch Teil? Hat Gott mich lieb? Bin ich Teil des Volkes Gottes? Und es gibt diese Passage, wo dieser Mensch zu Jesus kommt. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Kannst du mich reinmachen. Und das Schöne ist, ich finde, es sagt so viel über Jesus. Ne? Jesus ist kein kaltherziger Gott, vom Mitleid ergriffen. Und dann macht er das Unglaubliche und er rührt den Menschen an und er wird gesund. Aber es ist nicht nur dieses, dass dieser Mensch gesund wird, sondern dass dieser Mensch spürt, ich bin dabei. Gott rührt mich an. Ich bin nicht mehr verlassen. Ich gehöre dazu. Ich bin Teil des Volkes Gottes. Ich bin willkommen. Und zwar noch bevor ich geheilt wurde. Und das finde ich eine ganz tolle, gesundmachende Willkommenskultur. Gott will Beziehungen. Und diese Beziehung wird in dem Moment hergestellt, wo Gott diesen Menschen mit seiner Hand berührt. Wenn wir Hände auflegen, lasst uns darum beten, dass dieses Du gehörst dazu, ich heiße dich willkommen, durch unsere Berührung ausgestrahlt wird, durch die Kraft Gottes. Wir handeln da nach Gottes Willen. Das gehört zu mir. Das gibt ja diesen Menschen, der völlig am Boden ist. Aber es gibt auch Menschen, die die Verantwortung übernehmen, die jetzt nicht am Boden sind, sondern wirklich stehen und sagen, okay, bei allen Schwierigkeiten, die man so hat, ich kann Lasten tragen, ich kann Verantwortung, ich kann Autorität übernehmen. Und diese Menschen gibt es zum Beispiel Leiter in der Gemeinde, Pastoren, Gruppenleiter. Und auch denen begegnet Gott mit dieser symbolischen Handlung. Bis heute ist es so, wenn man in der evangelischen oder katholischen Kirche gesegnet wird und zum Amt eingeführt, das nennt man Ordination, auch bei uns in unserer Kirche macht man das so, dann was macht man? Man legt segnend die Hände auf den Menschen und segnet ihn für seinen Dienst, aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass man Autorität übertragt. Durch dich soll Gott reden, durch dich redet Gott und wir haben Vertrauen darin, dass das auch passiert. Es gibt einen jungen Prediger und Pastor im Neuen Testament, dem genau das widerfahren ist. Aus 2. Timotheus 1, Vers 5 und folgende lese ich einmal vor. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, sagt Paulus zu Timotheus, dem jungen Pastor. An deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei, ist derselbe Glauben, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Wo sind eigentlich die Männer in der Passage? Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Ich finde es ganz spannend, wie eng Paulus mit der Familie des jungen Timotheus verbunden ist. Er kennt die Mutter, die Großmutter. Er kennt natürlich Timotheus, den er fördert, den er begleitet, für den er betet. Aber offenbar war Timotheus unter Druck. Von außen, dass Behörden, dass die Druck gemacht haben auf die Gemeinde, Streitigkeiten in der Gemeinde, religiöser Zwist mit jüdischen Gruppierungen drumherum. Er war unter Druck, hatte vielleicht Angst, gesagt, ich schaffe das nicht mehr, es ist zu viel. Und Paulus schreibt ihm, erinnere dich, ich habe dir die Hände aufgelegt, aber nicht nur ich, da war was und es ist für alle sichtbar. Ich habe erkannt, dass in dir der Glaube lebt und die Gabe Gottes, die Gemeinde zu leiten, die habe ich dir beim Handauflegen gegeben. Erinnere dich daran, da war was. Wir beten und legen die Hände auf und es ist auch von daher wichtig, das ist nämlich ein Moment, an dem man sich erinnert. Es ist ein Punkt, wo man sagt, und mir wurde die Hände aufgelegt. Das ist ein Moment, an dem der uns verankert in Raum und Zeit quasi. Dort hat mich Gott gesegnet. Und das ist nicht nur, deswegen ist es nicht einfach eine symbolische Handlung. Ja, ich weiß, Gott hat dich gesegnet, ich lege mal irgendwann mal die Hände auf dich auf. Sondern zu sagen, und es passiert in diesem Moment nochmal was ganz Besonderes. Und das ist das, was uns hier mitgeteilt wird. Es ist nicht einfach ausgedacht, es ist passiert. Und ich denke, es ist auch eine Stärke, dass, wenn man das macht, dass man sich erinnern kann. Ich selbst bin in meine Leitungsfunktionen in Gemeinden eigentlich mehr oder weniger mal reingestolpert. Also ich kenne auch den Unterschied zwischen der Beste für eine Aufgabe und der Einzige für eine Aufgabe. Und ich glaube, es hätte mir manchmal ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, wenn jemand mir die Hände aufgelegt hat und gesagt hätte, und ich sehe einfach mit der Autorität auch Gottes, nicht ausgedacht, sondern mit der Autorität Gottes, ich sehe das in dir, ich segne dich für den Dienst. Es hätte mir manchmal, glaube ich, geholfen. Gott hat andere Wege gefunden, aber das muss er ja eigentlich nicht, oder? Wir können ja auch einfach das machen, was uns die Bibel als Vorbild zeigt. Und ich glaube, es ist gut. Also, liebe Gruppen, Bereichsleiter, Menschen in Verantwortung, Pastoren, wenn ihr Menschen in Dienste einsetzt, dann betet doch einfach mit denen und legt ihnen segnend die Hände auf. Wollen wir das tun? Ich glaube, es ist gut. Das heißt ja nicht, dass derjenige nie was falsch macht, ne? Fehler passieren trotzdem, auch Lebensschicksale gehen schief, auch in dem Fall. Aber zu sagen, wir sehen das, wir glauben das, Gott gibt dir Autorität und Segen für den Dienst, das ist was ganz Besonderes. Es gilt aber auch, das ist eine kleine Warnung, die im ersten Timotheusbrief, Timotheus bekommt. Sei nicht vorschnell, irgendjemandem die Hände aufzulegen. Warum? Wenn ich eben sage, wenn ich symbolisiere oder äußerlich klar mache, mit meinen Händen ist der Segen und die Autorität Gottes verbunden, dann kann ich meine Hände nicht überall drauf tun. Logischerweise. Und ich ärgere mich zutiefst, wenn Kirchen, also Menschen mit geistlicher Verantwortung anfangen, Waffen zu segnen oder ihre Hände auf Politiker zu legen, die gegen Ausländer hetzen oder Migranten oder ein gottloses Leben führen. Und man sagt, wir haben eine Verantwortung. Wenn wir das Symbol der Berührung Gottes nehmen, dann legen wir nicht überall unsere Hände auf. Da machen wir uns irgendwie eins mit diesem Wahnsinn, der manchmal in der Welt passiert. Da sollen wir aufpassen. Da sollen wir vorsichtig sein und nicht überall den Stempel Gottes draufsetzen. Ihr merkt, die Lehre von Handauflegung ist eine Lehre davon, dass Gott unser Leben berührt, mit heilender Kraft, mit Autorität, mit Liebe. Handauflegen ist keine magische Handlung. Ich werde gleich mal erklären, was ich mit Magie oder Zauberei meine, weil es manchmal so ein bisschen unklar ist, was das bedeuten könnte. Letzte Woche beim Grillen habe ich das auch mit jemandem aus der Gemeinde diskutiert. Was ist eigentlich Zauberei? Zauberei ist, wenn wir eine Handlung machen oder Formulierung benutzen, von der wir glauben, dass sie Gott zwingt, etwas zu machen. Ziemlich einfache Definition. Habe ich kopiert von jemand anders. Wenn wir etwas machen und glauben, dass es quasi ein Energieströme oder was auch immer gibt und Gott ist durch diese Handlung gebunden, gezwungen, etwas zu machen. Das ist Zauberei. Das ist nicht Handauflegen, sondern wir machen uns eins mit Gott und sagen, okay, Gott spricht zu mir und ich lege in der Verantwortung gegenüber Gott jemandem die Hände auf. Es gibt ja andere Symbolhandlungen, die wir tun. Taufen zum Beispiel. Taufen rettet dich nicht einfach automatisch. Trotzdem ist es ein Zusammenarbeiten mit Gott. Wir zwingen Gott nicht. Na, und auch viele Sachen, die wir tun, wir zwingen Gott nicht, sondern wir arbeiten zusammen mit Gott. Mit allem, was wir haben, Geist, Seele und Körper. Es gibt auch keine Energieströme, die dann so beim Handauflegen geheimnisvoll übertragen werden. Nein, Gott handelt, ganz normal. Was auch immer normal ist bei Gott. Gott handelt, wenn wir Hand auflegen. Es ist ein betendes Vertrauen darauf, dass er handelt. Es ist das äußere Zeichen, dass wir glauben, dass Gott handelt, dass er unser Leben berührt. Und es fordert uns auch auf, wenn wir Hände auflegen, darauf zu achten, worauf wir sie legen. Ich erinnere mich noch ganz lebhaft an eine Situation, auf einer Teenager-Freizeit. Ich war junger Leiter, Mitte 20, mitten im Studium, war verantwortlich für eine Teenager-Freizeit im Norden von Deutschland. Und es war gerade Essenszeit. Ich gucke in die Runde, zähle so innerlich durch. Wo sind meine Pappenheimer? Ole fehlt. Wo ist Ole? Ich frage die Jungs in ihrer 13-jährigen Unschuld. Keine Ahnung. Wo ist Ole? Es ist wichtig, jedes Kind im Blick zu behalten und nicht irgendwo zu verlieren. Wer weiß, wo der Junge ist oder was ihm fehlt. Ich also auf die Suche nach Ole. Heißt natürlich anders. Ihr kennt das von mir, ich verändere mal die Namen. Aber die Geschichte ist trotzdem passiert. Und ich suche ihn und suche ihn. Kurze Zeit später finde ich ihn auf seinem Doppelstockbett in der Jugendherberge, wo wir waren. Bitterlich weinend. Bitterlich weinend, ein Bild des Elends. Eltern frisch geschieden. Er ist der große Bruder, sein jüngerer Bruder ist so einer, Hans Dampf in allen Gassen, cooles Image. Er ist der fühlt, ich bleibe außen vor. Und er weint und er weint, weil ihn die anderen Jungs einfach geärgert haben. Irgendeine belanglose Sache aus meiner Perspektive als Erwachsener. Und er sagt, ich weiß nicht, was ich mache, sondern das ganze Leben ist scheiße. Was soll ich tun? Und ich weiß selber nicht, was ich tun kann in so einem Moment. Ich meine, ich kann seine Probleme nicht lösen. Ich habe mich in dem Moment da hochgekraxelt auf das Doppelstockbett, einfach meine Hand um ihn gelegt und gebetet, Gott, lass meine Berührung deine Berührung sein, lass meine Tränen deine Tränen sein. Ich habe keine Antwort, aber ich kenne jemanden, der Antwort hat. Ich kenne Gott. Und ich will durch das, was ich tue, mit meiner Umarmung die Liebe und die Fürsorge und die Kraft Gottes weitergeben und hoffen und beten darauf, dass Gott handelt. Und Jesus ist so einer, der Menschen umarmt, der sie lieb hat, der sie segnen will. Matthäus 10, Vers 13 ist eine Situation, wo Jesus da sitzt und lehrt. Viele Erwachsene stehen dort. Und es kommen Mütter hin und wollen, dass Jesus ihre Kinder segnet. Und sie brachten Kinder zu ihm, Markus 10, Vers 13, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Jesus aber, ich lasse ein paar Verse aus, er herzte sie, legte die Hände auf und segnete sie. Lasst uns Brücken bauen. Brücken der Liebe, der Fürsorge, des Mitleids, des Segens, der Autorität zwischen Gott und den Menschen. Jesus zeigt den Kindern in dem Moment, ihr seid nicht halbe Menschen, sondern ihr seid voll geliebt. Jesus legt den Kindern die Hände auf, um sie zu segnen, ihnen zu zeigen, ihr gehört zu mir, ihr gehört mit ins Reich Gottes. Und ihr müsst nicht warten, bis ihr erwachsen seid. Kurzer Kommentar zu Kindern, auch beim Handauflegen. Wir legen natürlich nur Hände auf, wenn der andere damit einverstanden ist. Okay, das ist, glaube ich, eine gute Grundregel auch bei uns in der Kirche. Das gilt auch für Kinder. Aber lasst uns, wenn einfach die Einwilligung da ist, Hände auflegen und glauben, dass Gott handelt. Ich habe euch einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Aspekten mitgegeben. Überlegt mal, welcher Aspekt ist das, was euch berührt, wo ihr sagt, das will ich mal probieren. Oder ich will mal für mich selbst mit Hand auflegen, vielleicht beten lassen, mich segnen lassen. Die Frage an euch, darüber nachzudenken, denn ich will am Schluss nochmal zusammenfassen, damit wir uns das alle besser merken können. Wenn wir für Kranke beten, dann lasst uns im Glauben darauf, dass Gott handelt, Hände auflegen. Wenn wir Menschen zeigen wollen, dass Gott sie liebt und dass er sie willkommen heißt, dass er sie nicht ausschließt, dass er sie umarmt, dann lass auch uns Menschen mit unseren Händen willkommen heißen. Lasst uns Menschen, die sagen, ja, ich möchte was für Gott bewegen, ich möchte Verantwortung übernehmen, segnend die Hände auflegen und ihnen die Autorität Gottes zusprechen für ihren Dienst. Und machen wir unsere liebenden, segnenden Arme in Stellvertretung Jesu Christi auf. Und legen wir Hände auf, um die Liebe Gottes den Menschen zu zeigen. Und wenn wir beten, komm Gott, berühre uns, dann lasst uns als Gemeinde die Arme und die Hände Gottes sein. Amen.